Ich freue mich, dass wir heute das Bibelstudium zum Thema der Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft fortsetzen können. Wir haben gesehen, dass das Ziel des Handelns Jesu es ist, dass er das Vertrauen der Menschen gewinnt, damit sie ihm auch nachfolgen. Dem, dem man vertraut, dem folgt man auch. Jesus kommt vom Himmel. Nicht, um für sich, wenn man so will, als Mensch eine Schar von Nachfolgen zu haben, sondern er kommt im Auftrag des Vaters. Er kommt, um des Vaters Wesen darzustellen, damit die Menschen diesem Wesen vertrauen und ihm nachfolgen. Er ist der Beauftragte des Vaters. Und so wie er der Beauftragte des Vaters ist, hat er auch uns, jeden Einzelnen und die Gemeinde als Ganzes gerufen, in diesen Auftrag einzusteigen, den Menschen zu begegnen, um ihr Vertrauen zu gewinnen, damit sie unserem Vorbild folgen, das heißt, damit sie Gott vertrauen und Gott nachfolgen. Lasst uns deshalb schauen, wie kommen wir dazu, dass wir dieses Vertrauen gewinnen. Wie hat es Jesus getan? Und wir haben das in den letzten Stunden im Einzelnen gesehen. Wir haben gesehen, wie er sich unter die Menschen mischt. Wir haben gesehen, wie er aus der Selbstlosigkeit heraus ihr Gutes sucht. Wir haben gesehen, wie er Verständnis zeigt und Anteilnahme. Wir haben gesehen in der letzten Stunde, wie er das Bedürfnis den Menschen zur Verfügung bringt, damit sie es durch Vertrauen nehmen und umsetzen. Und jetzt wollen wir unseren Blick richten auf das Vertrauen. Welche Rolle spielt Vertrauen im Leben eines Menschen überhaupt? Und damit wir das verstehen, müssen wir wieder die Gesetzmäßigkeit sehen, wie wir geschaffen worden sind. Wir sind von Gott geschaffen als ein Wesen, das sich selbst an Gott binden muss. Es ist nicht Gott, der sich an uns bindet, weil er ist unabhängig von uns. Er braucht uns nicht. Gott hat das Mittel. Jesus konnte deshalb auch nur das Mittel vermitteln. Aber er konnte nicht das Vertrauen der Menschen erzeugen. Das Vertrauen des Menschen ist sein Handeln, um sich an Gott zu binden. Deshalb ist es wichtig, dass wir diesen wichtigsten Punkt überhaupt verstehen, dass der Mensch vertrauen muss, um zu handeln, das heißt, um zu nehmen und dann weiterzugeben. Deshalb sagt die Schrift ganz klar in Hebräer Kapitel 11, und ich lese den Vers 6, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. So, ihr seht hier, der Glaube sucht nach Gott. Er sucht, Gott zu verstehen. Er sucht, seinen Willen zu ergründen, damit er ihn dann umsetzt. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Mit anderen Worten, ohne Vertrauen komme ich an Gott nicht dran. Und er drückt es so aus mit den Worten des Gefallens, weil Gott möchte, dass es uns gut geht. Er hat uns geschaffen, damit wir einen Zweck erfüllen. Gott will, dass es uns gut geht. Aber er kann uns nicht an sich binden. Er kann uns nur einladen, ihm zu vertrauen. Und wenn wir ihm vertrauen und von ihm nehmen und geben, dann sind wir die, die das Gesetz des Lebens erfüllen. So, lasst uns das klar machen. Glaube steht am Anfang einer jeden Entscheidung des Menschen. Egal, was er tut, egal, ob er isst, trinkt, geht, sich hinlegt, alle Dinge, die ein Mensch tut, beginnen mit seinem Akt des Vertrauens. So lasst uns das mal schauen, wie das in der Realität unseres Lebens abläuft. Hier haben wir ein Ereignis. Irgendetwas tritt ein. Zum Beispiel, ein Patient ruft mich gestern an und sagt, der Vater hat sich das Leben genommen. Wie sollen wir jetzt darauf reagieren? Wir sind durcheinander. Unser Leben ist auf den Kopf gestellt. Das Ereignis kommt. Und jetzt muss ich mir zwei Fragen stellen, die immer dort stehen. Was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Wir haben nur diese zwei Möglichkeiten. Ich habe ein Ereignis, etwas geschieht, gut oder schlecht, und ich muss darauf reagieren, entweder indem ich etwas tue oder indem ich etwas nicht tue. Ich muss wissen, wie muss ich handeln in so einem Geschehen. Deshalb muss ich jetzt wissen, wie läuft denn der Prozess dieses Handelns in meinem Herzen ab? So, das Erste ist, ich muss, um die Situation zu beurteilen, Vertrauen ausüben. Und das kann ich entweder auf Gott haben oder mich nach Gott richten für das, was ich tun oder nicht tun soll in diesem Fall, oder ich richte mich nach dem Menschen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Wir können bei dem Ereignis, was auf uns zukommt, nie ohne Vertrauen handeln. Wir müssen aber nur wissen, von was ist mein Handeln geprägt. Ist es geprägt von meinem Vertrauen zu Gott oder von meinem Vertrauen zu Menschen? Das Ereignis an sich nehme ich im Bewusstsein wahr. Die Frage, was ich tun soll oder nicht, habe ich auch im Bewusstsein. Aber der nächste Schritt, das Vertrauen, findet im Herzen, im Unterbewusstsein statt. Deshalb sind wir uns dessen nicht so bewusst, auf wen wir vertrauen. Wir können es aber an dem Ergebnis sehen, an der Reaktion unseres Körpers, an unserer Freiheit oder Unfreiheit. Bleibt der Mensch, egal in welchem Ereignis er hineinkommt, frei in seinem Geist zu entscheiden, dann hat er sein Vertrauen auf Gott gesetzt. Ist er aber in einem Ereignis unfrei und wird hineingedrängt, dann hat er irgendwo in seinem Herzen sein Vertrauen auf etwas gesetzt, was nicht fest ist, was ihn gefangen nimmt. So, wenn ich vertraue, dann kommt jetzt der Prozess, der in meinem Herzen stattfindet, und der Entscheidungsprozess geht davon aus, wie ich das Ereignis einordne, entweder in Gewinn oder in Verlust. So, jedes Ereignis, das auf mich zukommt, das Wegnehmen des Lebens des Vaters, was auch immer es ist, ich muss es einordnen in Gewinn und Verlust, unabhängig jetzt, wem ich vertraue. Aber wir gehen erstmal durch, wenn wir das Gottvertrauen hätten, wie würden wir das Ereignis einordnen? Hier haben wir ein klares Gesetz. Und dieses Gesetz sagt uns, wo ist der Gewinn und wo ist der Verlust? Weil entsprechend dieses Gesetzes treffen wir unsere Entscheidung, was ich tun oder nicht tun soll. Und ich habe ja nur zwei mögliche Entscheidungen. Ich habe entweder ein Ja für den Gewinn oder ein Nein für den Verlust. Und ich habe das Nein hier extra groß gemacht, weil das Nein ist stärker. Wir müssen den Verlust mehr vermeiden, wie den Gewinn erzielen. Schon die Nullposition ist uns zum Leben sozusagen ausreichend. Aber was gegen das Leben ist, ist der Verlust. Den muss ich unbedingt vermeiden. Und deshalb habe ich ein großes Nein und ein kleineres Ja. Das Nein, werden wir sehen, auch im Alltag spielt eine größere Rolle wie das Ja in unserem Leben. Auf jeden Fall folgt nach der Entscheidung die Tat, was ich tue oder was ich nicht tue. Das sind die zwei Wege. Einmal habe ich einen offenen Weg zu gehen und einfach ist dort ein Stoppschild, eine Sackgasse. Da gehe ich nicht hinein, weil diese zwei Taten zeigen letztendlich den Gehorsam zu der Quelle des Vertrauens. So, nehmen wir dieses Ereignis, das passiert ist, und gehen es durch, entsprechend des Vertrauens in Gott. Und sehen, was ist dort, was bewegt uns in dieser ganzen Geschichte. Weil im Endeffekt müssen wir verstehen, dass das Vertrauen zu Gott ein Ergebnis hat und das ist die Liebe. Das Gesetz Gottes erwartet vom Menschen, dass er liebevoll handelt in jedem Ereignis. Die Liebe muss bestimmen, was ich tue und was ich nicht tue, weil deshalb habe ich ja das Vertrauen zu Gott. So, und jetzt habe ich das Ereignis, mein Vater nimmt sich das Leben. Oder irgendetwas passiert, jemand geht fremd und ich gehe jetzt zu Gott und ich vertraue auf Gott. Was kommt denn raus in meinem Handeln? Ich analysiere und sage, ja, das Leben dessen, der gestorben ist, ist ein Verlust. Aber es ist Gottes Verlust, es ist nicht meiner. Durfte er sich das Leben nehmen? Ja, er durfte es. Weil Gott hat uns die Wahl zum Ja und zum Nein gegeben. Auch ein Mensch nimmt sich nicht das Leben, weil er nicht gewinnen will oder nicht Verlust vermeiden will. Man nimmt sich das Leben, weil man den Verlust vermeiden will oder weil man gewinnen will. Aber letztendlich wollen die Menschen etwas Großes vermeiden. Sie wollen nicht Rechenschaft ablegen oder sie haben Angst vor Schmerzen oder sie haben Angst vor dem, was da kommen wird. Sie haben einen großen Verlust erlebt, die 3 Millionen oder 5 Millionen Euro, und jetzt wissen sie nicht, wie es weitergeht. Und um weitere Scham und Verlust zu vermeiden, gehen sie und denken, das Hingeben, das Wegnehmen ihres Lebens bringt ihnen Gewinn. Und wissen nicht, dass das letztendlich ein Verlust ist. Aber das ist die Entscheidung der anderen. Wir stehen nun hier und müssen uns dem Ereignis stellen. Wie stelle ich mich dem Ereignis? Wenn ich Gottes Gesetz nehme, der sagt, dass denn jeder Mensch für sich entscheiden kann nur, dann werde ich die Entscheidung des anderen achten können. Wenn ich an Gott gebunden bin, dann bestürzt mich das, was ein anderer tut. Dann sehe ich den Verlust. Aber ich muss hier nicht handeln. Ich muss den Menschen nicht verurteilen. Ich stoppe, ich sage Nein, indem ich versuche, ein Urteil über ihn zu fällen. Und ich sage Ja, indem ich ihn verstehe, welches der Prozess war und wieso er in diese Situation gekommen ist. Aber ich selbst bin da nicht in eine Sackgasse gekommen. Ich weiß, was ich tun soll. Ich verliere nicht den Mut. Ich verliere nicht die Kontrolle über mein Leben. Es sei denn, ich habe mein Vertrauen auf Menschen gesetzt. Weil wenn ich mein Vertrauen auf Menschen setze, dann läuft der Entscheidungsprozess genauso ab. Ich kann nur Ja zum Gewinn sagen, ich kann nur Nein zum Verlust sagen. und ich tue das, was ich denke, mir einen Gewinn bringt, und ich tue das nicht, was ich denke, mir einen Verlust bringt. Nur jetzt, im Vertrauen auf Menschen, auf was stütze ich mich? Hier habe ich kein Gesetz. Meine Entscheidung ist darauf gegründet, dass ich denke, wenn mein Vater oder mein Mann oder irgendjemand etwas passiert, es mir passiert. Damit bin ich dann in einem Verlust. Ich kann aber kein Nein zu diesem Verlust sagen. Also bin ich in einer völligen Gefangenschaft. Und diese Gefangenschaft wird mir die Krankheit bringen und wird mich kaputt machen. Weil ich mein Vertrauen, mein Leben letztendlich auf einen Menschen gesetzt habe. Und am Ende kommt nicht Liebe raus, sondern Egoismus, Herrschsucht. Die Liebe hier kennt keine Herrschsucht. Der Egoismus muss das Leben des anderen bestimmen. So, lasst uns das im Hintergrund haben, wenn wir in dieser Betrachtung weitergehen, um zu studieren und zu sehen, wie Jesus vertraute. Und wir wollen das wissen. Jesus kam auf diese Welt und er hatte dieselbe Wahl, wem er vertraut. Aber wir finden, dass er ein Vertrauen hatte, das anders war. Hier im Hebräer Kapitel 12, Vers 2 sagt uns die Schrift, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens oder des Vertrauens. Das heißt, irgendwo muss der Glaube beginnen und irgendwo muss er fertig sein. Wir können uns erinnern, dass Adam, als er geschaffen wurde, ein gewisses Maß an Vertrauen an Gott hatte. Aber dieses Vertrauen war noch nicht vollendet. Deshalb der Baum dort. Hätte er vertraut trotz der Versuchung, dann wäre sein Glaube irgendwann mal vollendet gewesen. Er wäre fertig gewesen. Und dann wäre die Beziehung und die Verbindung zu Gott unwiderrufbar und dann hätte der Baum entfernt werden können, weil egal wie viele Bäume dann Gott hingestellt hätte, der Mensch, des Menschen Vertrauen zu Gott wäre ewig gefestigt. Damit ist das Leben des Menschen für ewig sicher. Deshalb gibt es einen Anfang und eine Vollendung des Glaubens. Und Jesus ist derjenige, wodurch dieser Glaube begonnen hat. Und ich möchte noch den anderen Text aus Offenbarung 14, 12. Hier im Zusammenhang sehen wir, die 144.000 stehen auf dem Berg Zion zusammen mit Christus, mit dem Lamm. Und siehe, was ist über sie geschrieben? Man sagt über sie, hier ist die Geduld der Heiligen. Hier sind die Erhalten, die Gebote Gottes und den Glauben Jesu haben oder haben den Glauben Jesu. Hier sieht man eine Identität. Sie haben denselben Glauben und sie haben einen vollendeten Glauben. Weil als der Paulus in Hebräer 12, 2 schreibt, der Zusammenhang ist dort, dass er uns ermutigt, dass wir im Kampf des Glaubens vorwärts gehen, um diesen Glauben zu vollenden. Und er sagt, die Vollendung des Glaubens in Hebräer 12, Vers 4 ist dann, wenn wir bis zum Blut widerstanden haben, dem Unglauben. Dann ist unser Glaube vollendet. Wie zeigt sich das da in einer Grafik? Ich versuche das immer im Bild zu zeigen, dann können wir uns das besser vorstellen. Hier ist der Glaube, das Vertrauen von Jesus. Von Anfang an war sein Vertrauen bis zum Ende nie, nie anders. Dennoch sagt die Schrift etwas Erstaunliches über Jesus aus. Im Hebräer Kapitel 5, Vers 7 und 8 und 9 lesen wir. Er, und es geht um Christus, hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte, und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So, ihr seht, Jesus hat im Glauben Gott gesucht. Er war immer an Gott gebunden. Er hat mit Tränen und Geschrei, mit Gebet und Flehen. Das ist nicht ein Spaziergang. Das ist ernstes Wandeln mit Gott. Das ist Ernsthaftigkeit. Vater, du musst mir helfen. Du musst mir den Weg zeigen, den ich gehen soll. Vater, öffne mir die Augen, dass ich sehe, was soll ich tun? Jesus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Gebet und Flehen mit starkem Geschrei und Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So, er ist vom Tode bewahrt worden. Und obwohl er Sohn war, hat er doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Seht ihr, der Glaube ist unsichtbar. Der Gehorsam ist sichtbar. Die Bibel sagt, zeig mir deinen Glauben ohne Werke. Das geht nicht. Jede Tat kommt aufs Glauben, aus Glauben auf Menschen oder aus Glauben auf Gott. Mehr gibt es nicht. Ich kann jede Tat beweisen, dass ich sie aus irgendjemandem heraus tue, aus dem Vertrauen auf irgendjemanden. Und das ist entweder auf Menschen, auf mich selbst, auf andere, auf den Bösen, der hinter den Menschen sich ja letztendlich versteckt. Weil jeder, der sich auf Menschen verlässt sich letztendlich auf den Bösen, auf den Teufel. So, alle meine Taten kommen daraus. Der Glaube ist nicht sichtbar, aber wird sichtbar durch Gehorsam. Und Jesus musste, um den Glauben zur Vollendung zu bringen, er musste Gehorsam lernen. Und man lernt Gehorsam, indem man Schritt für Schritt die Prüfungen des Vertrauens besteht. Und wir werden uns im Einzelnen anschauen, wie Jesus seine Prüfungen des Vertrauens bestand. Und er musste leiden, weil im Leiden konnte man am besten sehen, wem er vertraut. Wem er vertraut. Und nachdem er vollendet war, so Jesus musste vollendet werden, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. So, er ist derjenige, nach dem wir uns richten müssen. Deshalb ist es fantastisch, dass wir auf dem Berg Zion Jesus sehen und die 144.000, die erste Frucht, die ersten, die reif sind, sie sind vollendet, genauso wie er. Ihre Beschreibung dort in Offenbarung 14 ist eine Beschreibung Christi. Wenn man das Leben derjenigen anschauen, haben sie genauso Geschrei und Getränen geopfert, dem, der sie von dem Tode retten konnte. Man findet sie als betende, als ringende Menschen, die den Weg mit Gott gehen und suchen. Und so sehen wir sie vollendet zusammen mit Christus. So, Christus musste auf dieser Erde seinen Glauben bewähren, und der Gehorsam lernt man immer mehr, je stärker man unter die Not kommt. Soll ich jetzt Gott wirklich noch vertrauen? Und Jesus hat an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und er hat einen völligen Gehorsam zutage gelegt. Damit ist er der Urheber des Heils geworden für alle, die ihm gehorsam sind. Sein Gottvertrauen hat nie nachgelassen. Wenn wir aber den Menschen sehen, er beginnt nicht so, wie Jesus beginnt. Der Mensch beginnt hier mit Selbstvertrauen. Er ist im Tod. Und jetzt begegnet er Gott. Er begegnet Christus. Er begegnet Gott durch Christus oder begegnet Gott durch einen Menschen. Er begegnet ihn durch einen Umstand. Und jetzt kann er hier am Anfang anfangen zu vertrauen. Und so wie die Grafik zeigt, es ist ein zunehmendes Gottvertrauens, während man gleichzeitig immer weniger sich selbst vertraut. Bis man am Ende hier nur noch Gottvertrauen hat. Und das Gottvertrauen wird geprüft. Und wenn unser Glaube vollendet ist, dann ist auch unser Gehorsam ein völliger. Deshalb sagt die Schrift, hier sind die da halten, die Gebote Gottes. Weil die Gebote Gottes halten, ist nichts anderes als völliger Gehorsam. Und siehe da, die Bibel stellt sie dar in Offenbarung 14. Da stehen sie zusammen mit dem Lamm, er der Urheber des Heils, er der Gottvertrauen hatte von Anfang bis Ende, der in dem, was er litt, Vertrauen und Gehorsam gelernt hat, den Gehorsam zum Abschluss gebracht hat. Jetzt sieht man hier die, die ihm nachfolgen, deren Vertrauen er gewonnen hat. Sie sind hier mit ihm und sie haben es genauso zum Ende geschafft wie er. Über sein Leben steht, dass er in den Tagen seines irdischen Wandels keine Sünde getan hatte. Er hatte keinen Fehler. Und siehe da, dort stehen sie in völligem Gehorsam. Die Schrift sagt, sie haben kein Fehl an ihnen. Wieso? Weil sie dem Lamm nachgefolgt sind, wo auch immer es gegangen ist. Sie haben den völligen Gehorsam gelernt von Christus, durch Christus. Und so haben sie den Namen geschrieben auf ihren Stirnen, den Namen Jesu und den Namen des Vaters. Das bedeutet, sie sind im Geiste, im Charakter identisch. Sie gehören zusammen, unzertrennbar. Völliges Gottvertrauen bedeutet völliger Gehorsam. Wenn unser Glaube vollendet ist, dann ist auch unser Gehorsam zum Ende gekommen. Mehr gibt es nicht. Hier sind sie. Sie stehen auf dem Berg Zion, zusammen mit ihrem Heiland, mit dem Urheber ihres Heils. Sie sind aus dem Selbstvertrauen gewachsen und gewachsen, Schritt für Schritt, Tag für Tag, bis eines Tages ihr Glauben und ihr Gottvertrauen völlig war. Sie haben Christus sich zum Vorbild genommen und wandeln ihm nach. Steht nämlich hier so schön. Und nachdem er vollendet war, ist er für alle, und jetzt ist es interessant, die Formulierung, nicht die an ihn glauben, sondern hier in Hebräer steht, die ihm gehorsam sind. Das heißt, die ihm nachfolgen, wir werden das noch in der nächsten Stunde vertiefen, die ihm gehorsam sind, weil der Gehorsam ist der Ausdruck, der äußerliche Ausdruck des Vertrauens. Wem ich vertraue, dem bin ich gehorsam. So einfach ist es. Wem ich vertraue, dem gehorche ich. Nach dem richte ich mich und ich muss mich nach jemandem richten. Ich kann nicht mich nach niemandem richten. Und hier sagt die Schrift klar, die im Gehorsam sind, der Urheber geworden eines ewigen Heils. So, das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Der Glaube ist unsichtbar, der Gehorsam ist sichtbar. Wir sehen's in den Taten. Und wir sehen im Leben Jesu, wie er es getan hat. Und wir wollen jetzt ein paar Beispiele durchgehen. Und hier haben wir wieder unsere Grafik über die Dinge, wie sie laufen. Und ich möchte anfangen mit dem Ereignis aus dem Leben Jesu. Hier ist es, dieses Ereignis. Hier finden wir Jesus in der Wüste. Er ist 40 Tage verhungert. Er ist noch am Leben, aber nahe dem Tod. Und jetzt kommt der Engel. Er kommt als Lichtengel. Und er sagt, Jesus, es ist Zeit, dass du was isst. Mach dir doch aus diesen Steinen Brote. Und jetzt wird Jesus gefordert, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und wie wird er handeln? Er handelt nach dem, wem er vertraut. Und Jesus muss sich erinnern an die Worte seines Vaters, die sagen, dies ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe. Und er erinnert sich an das Gesetz, was er als Mensch tun soll und nicht, und sagt dem Verführer, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Das heißt, der Geist vertraut auf das Wort, der Geist vertraut auf das Gesetz, das ist nämlich das Wort. Wo wäre der Gewinn, wenn Jesus sich Brot machen würde aus den Steinen? Und wo wäre der Verlust? Jesus wusste, Brot zu machen aus einem Stein, das ist dem Menschen nicht gegeben. Das ist nur Gottes Aufgabe. Des Menschen Aufgabe ist das Brot zu essen. Wir finden die Geschichte des Elia, der ja flieht, nachdem er sagt, 3,5 Jahre wird es weder regnen noch Tau geben auf der Erde, also in diesem Gebiet, dort wo Israel ist. Und dann verschwindet er. Und er muss ja versteckt sein, wenn man sucht ihn, als es nicht regnet, als die Not anhebt, geht man dem Bösewicht nach. Man findet ihn aber nicht, weil er versteckt ist von Gott. Und er wird dort ernährt. Elia muss sich nicht nach seinem Nahrung kümmern. Er muss es nicht mal gehen, es zu suchen. Gott bringt es ihm dahin. So, Gott ist derjenige, der für uns sorgt. Aber das haben wir schon in unserem Irrtum nicht gesehen. Wir denken, wir versorgen uns selbst. Aber wir vergessen, dass alles liegt nur an seinem Segen. So, Jesus wird konfrontiert, was er tun soll oder nicht. Und er hat das Gesetz vor Augen. Mein Vater ist derjenige, der zuständig ist fürs Essen machen. Ich bin nur zuständig, um es zu essen. Ich kann es nicht tun. Ich als Mensch kann mir doch kein Brot machen. Aus Steine sowieso nicht. Wie soll ich das umwandeln? Deshalb sage ich, ich bin Mensch. Ich kann das nicht. Aber er hatte ja das Bewusstsein, dass er doch Gott ist. Also hätte es ja tun können. Aber in dem Moment, wo er es getan hätte, hätte er Satan vertrauen müssen, dass sein Leben in Gefahr ist. Aber Jesus wusste, wenn er jetzt nicht Brot aus Steinen macht, ist sein Leben nicht in Gefahr. Weil sein Leben ist in Gott geborgen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern indem er sich verlässt, vertraut auf Gottes Wort. Das ist die Lektion. Und Jesus vertraut auf Gottes Wort. Und was sagt er der Versuchung? Nein, das tue ich nicht, weil das ist nicht meine Sache. Per Gesetz bin ich nicht derjenige, der verantwortlich ist, um Brot herzustellen. Ich bin nur verantwortlich, es zu essen. Als der Engel dann kommt und ihm das Brot bringt, dann isst er. Der Engel kommt und bringt ihm die Nahrung. Aber bis der Engel nicht kommt und ihm die Nahrung bringt, sagt Jesus nicht ja, sondern er sagt nein, weil er weiß, würde er versuchen, aus Steinen Brot zu machen, würde er seinem Vater und dem Worte seines Vaters, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, nicht vertrauen. Sein Vertrauen wäre auf ihn selbst gegründet, wäre gegründet auf die Worte des Engels, des Lichts, der ihm hier erschien, und dann hätte er sagen müssen, oh, ich muss mein Leben retten, also müsste ich jetzt hier ja sagen. Aber dann hätte er bewiesen in seiner Tat, dass er nicht Gott vertraut, sondern dem Engel, der kommt, ihm dieses Angebot zu machen. So, ihr seht, Jesus hat zur Vorlage das Wort Gottes. Er richtet sich nach dem Wort, weil das Gesetz Gottes sagt, vertraue auf Gott. Und so ist sein Handeln ein vertrauensvolles Handeln in seinen Vater, der sagt, mein Vater wird sich mein schon sorgen. Er hat mich hier in die Wüste gebracht. Und wenn es soweit ist, wird er mich auch versorgen. Weil ich kann hier als Mensch unter keinen Umständen mir aus Steinen Brot machen. Das könnte ich nur als Gott, aber dann würde ich als Mensch beweisen, dass ich Gott bin und würde beweisen, dass ich nicht Gott vertraue, sondern mir selbst. So, ich möchte, dass wir diese Ereignisse sehen, wie sie in unserem Herzen sich abspielen, damit wir ein Bild bekommen von der Versuchung, der Jesu war. Dann sehen wir das nächste Ereignis. Jesus wird getragen auf die Zinne des Tempels und jetzt sagt ihm der Engel wieder, spring herunter. Und jetzt hat Jesus wieder dieselbe Frage, die sich stellen soll, was soll ich tun und was soll ich nicht tun? Und jetzt bringt ihm ja auch noch der Lichtengel Satan, bringt ihm auch noch einen Bibeltext und sagt, Gott hat dir ja verheißen, dass du deinen Stein nicht anstößen sollst, wenn du springst. Die Engel werden dich sanft zu Boden geleiten. Ja, das hat Gott verheißen, aber dann, wenn Gott dich auch tut, springen. Nicht, wenn du von dir aus springst. Ihr seht, wie ausgeklügelt der Böse unseren Heiland versucht. Heiland beweist Vertrauen auf Gott, weil er sich auf Gottes Wort verlässt. Jetzt kommt der Böse mit Gottes Wort, will aber, dass Jesus ihm gehorcht, gemäß dieses Wortes. Aber Jesus weiß ganz genau, mein Vater hat mir nicht gesagt, dass ich springen soll von der Tempelszinne, um zu prüfen, ob er mich erfüllt, das Wort, oder nicht. Vertrauen zu Gott muss keine Tests machen an Gott, um zu sehen, ob Gottes Wort wirklich vertrauenswürdig ist. Es vertraut und in der Notsituation funktioniert. So, Jesus sagt ganz deutlich dem Versucher, nein. Nein, ich springe nicht, weil das wäre Misstrauen an Gott. Gott hat gesagt, du sollst mich nicht versuchen. Er hat mich nicht hier auf die Zinne des Tempels gebracht, damit ich runterspringe. Nein. Und ich werde nicht springen. Ich sage nein, weil es ist ein Verlust. Es ist ein Misstrauen an Gott. Das ist es. Sein Misstrauen an Gott. Und jetzt bringt ihn der Böse vor die ganze Welt und er zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Jesus ist ja gekommen, um die Welt zurückzugewinnen, um wieder den Menschen zu Gott zu führen. Und jetzt wird ihm alles gezeigt und was antwortet Jesu? Erneut die Frage, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Er weiß ganz genau, dass Satan wie viel Reiche hat ihm anzubieten? Keines. Er weiß, dass er Satan nicht anbeten kann. Deshalb sagt er, du sollst Gott, deinen Herrn, allein anbeten. Du sollst ihm allein vertrauen. Deshalb sagt er nein. Nein, ich bete Gott an. Er gibt mir die Reiche dieser Welt. Und wir wollen jetzt auch die letzten Versuchungen Jesus sehen. Das sind die Versuchungen, dass Jesus etwas tut, was er nicht tun soll. Und er tut es aber nicht. Er sagt jedes Mal Nein zu dem, was er nicht gekommen ist zu tun. Er erfüllt perfekt Gottes Wort. Aber jetzt sehen wir ihn kurz davor. Und hier ist die Prüfung des Glaubens. In dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt. In dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt. Wieso hat er hier gehorsam gelernt? Und zwar ganz einfach. Im Garten Gethsemane gibt Gott ihm den Kelch des Zornes. Und dazu muss der Sohn, wenn er Gott vertraut, Ja sagen, weil der Kelch ist der Gewinn der Erlösung des Menschen. Aber jetzt kommt die Versuchung, jetzt kommt der Böse und sagt, kannst du wirklich Gott vertrauen und aufs Kreuz gehen? Bist du dir sicher, du schaffst es? Wirst du den Kelch trinken können, ohne dabei selbst zugrunde zu gehen? Und hier kommt die Frage, soll ich es tun, soll ich es nicht tun? Jesus ist versucht, sich auf sich selbst zu schauen. Er ist versucht zu denken, ich schaffe es nicht. Ja, wenn wir auf uns selbst schauen, schaffen wir es nicht. Und wenn wir wüssten, was der Kelch ist und wie schwer dieser Zorn Gottes ist und was er bedeutet, dann können wir verstehen, würden wir ein bisschen eine Ahnung bekommen für das, was der Sohn Gottes in Gethsemane erlebte, wie sein Vertrauenskampf, es war nichts anderes als ein Vertrauenskampf. Wem soll ich vertrauen? Ich habe bisher Gott immer vertraut. Ich habe jeder Versuchung Nein gesagt, wo ich nicht tun sollte. Und ich habe bisher immer Ja gesagt für das, was ich gekommen bin zu tun, zu heilen, zu segnen und so weiter. Aber jetzt geht's um alles. Jetzt geht's um die Erlösung des Menschen, um die Herausoperation des Ichs, des Menschen, des Misstrauens zu Gott. Werde ich es schaffen, den Kelch zu trinken, ohne mein Leben zu verlieren? Kann ich dem Vater wirklich vertrauen? Der Vater reicht ihm den Kelch. Und Jesus hat einen Kampf bis zum Schweiß des Blutes, weil er weiß, was es bedeutet, diesen Kelch zu trinken. Aber letztendlich sagt er Ja zum Kelch und nimmt ihn und geht ans Kreuz und vollendet damit den Gehorsam des Menschen. Ihr seht, unsere zwei Versuchungen, die wir haben, sind, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Und wir können jetzt viele Ereignisse, wir können Hebräer 11 nehmen und sie der Reihe nach hier durchgehen und schauen, wie die Menschen ihre Entscheidung getroffen haben zwischen Gewinn und Verlust. Denn Moses, wo er mehr Gewinn hatte, wo er weniger Gewinn hatte, wo er sagt, er wollte lieber die Schmach Christi als den Reichtum Ägyptens, weil er wusste, nach welchem Gesetz er sich nahm. Und da könnt ihr durchgehen und tut es, nehmt euch und spielt diese Schritte durch, damit ihr versteht, was in unserem Herzen, eurem Herzen abläuft, wenn ihr vor ein Ereignis gestellt werdet, was da passiert in uns. Weil das alles bis zu den Taten passiert im Herzen, im Unterbewusstsein des Menschen. Lasst uns auch ein Beispiel nehmen eines Menschen, der sich auf Menschen verlassen hat. Und mir kommt kein anderer Sinn als der Abraham, der hier mit seiner hübschen Frau vor dem König Ägyptens ist, Und er fragt sich, was soll ich tun, was soll ich nicht tun? Ich weiß, der ägyptische König mag hübsche Frauen und da er der Pharao ist, kann er sich jede nehmen. Und wäre sie meine Frau, dann würde er mich töten, damit er sie hat. Ist sie meine Schwester, bleibe ich am Leben. Das war eine Kalkulation zwischen Gewinn und Verlust. Um wen ging's? Um die Frau, um den Pharao oder um ihn selbst? Es ging um puren Egoismus. Der Abraham handelt aus purem Egoismus, aus völligem Verlassen auf Menschen. Er verlässt sich auf den Menschen, er sagt, seine Frau ist nicht seine Frau, sie ist seine Schwester, was sie ja auch ist zum Teil. Und so sagt er eine Halbwahrheit und sagt Ja zur Lüge, zum Verlust und Nein zum Gewinn. Und Gott ist so gnädig, weil er weiß, das Vertrauen des Abrahams muss noch wachsen und er bringt ihm und schützt seine Frau, weil er ja sein Kind ist, damit er dem Abraham das Vertrauen beibringt. Und weil es dieselbe Geschichte nochmal sich wiederholen muss, macht er so mit dem Abimelech und tut es dasselbe, als das Ereignis mit Abimelech passiert. Zweimal fällt Abraham in denselben Misstrauen auf Gott und Vertrauen auf Menschen. Er verlässt sich auf sein eigenes Urteil und verlässt sich auf seinen Egoismus. Er handelt aus Lieblosigkeit. Und beides Male ist Gott da, um ihm zu helfen. Ja, es hat Folgen, aber Gott will ihm zeigen, mein Lieber, auf wen verlässt du dich? Und dann kommt natürlich der Test, der Ultima Test, wo Gott sagt, geh und bringe mir deinen Sohn zum Opfer. Und jetzt muss sich der Abraham fragen, was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Aber mittlerweile hat er Vertrauen gelernt. Und er, der Abraham, ist zur Vollendung seines Vertrauens auf Gott gekommen, weil jetzt, wo das Größte und das Liebste, was Gott hat, sagt, komm und bring es her, weiß er, was Gewinn und Verlust ist. Er weiß, dass Gehorsam Gott gegenüber ihm den Gewinn bringt und er bringt seinen Sohn zum Opfer dar. Er beweist die Vollendung des Glaubens. Deshalb ist der Abraham der Vater der Gläubigen geworden, der ein Sinnbild war vor Christus für den Glauben Jesu. So lasst uns zum Abschluss uns die Frage stellen, es ist die wichtigste Frage aller Fragen, wem vertraue ich? Das ist die Frage. Auf wen setze ich mein Vertrauen? Weil auf den ich mein Vertrauen setze, das wird man als Taten und als Gehorsam sehen. Und ich möchte mein Vertrauen auf Gott setzen. Ich möchte Gott in meinem Herzen haben und in allen Umständen meines Lebens mich nach seinem Gesetz richten, nicht nach der Gesetzlosigkeit, die nicht weiß, wo Gewinn und Verlust ist, die Dinge vertauscht, wo man nicht weiß, wofür man Ja und Nein sagt, wo man verirrt ist in seinen Entscheidungen, weil man keine Orientierung hat. Da sagt man Ja zum Verlust und Nein zum Gewinn. Nicht, weil man das kann, sondern weil man einfach denkt, der Verlust ist ein Gewinn und der Gewinn ist ein Verlust. Da möchte ich nicht mehr sein, in diesem Irrtum, in diesem schlimmen Zustand. Ich möchte hier dieser gelbe Bereich ist der Glaube des Menschen. Das ist das, was unser Leben, unser Glaubensleben ausmacht. Hier zeigen wir, dass wir uns auf Gott verlassen, dass das Gesetz Gottes der Mittelpunkt ist. Die Liebe ist die Motivation unserer Handlungen. Alle unsere Entscheidungen treffen wir aus Liebe. Und wir zeigen durch unsere Taten, dass wir gehorsam sind der Quelle unseres Vertrauens, nämlich unseres himmlischen Vaters. Ich möchte einer derjenigen sein, die zusammen mit Christus auf dem Berg Zion stehen, die zur Vollendung des Vertrauens gekommen sind und auch zur Vollendung des Gehorsams. Wo möchtest du stehen? Wo willst du enden? Im Vertrauen zu Gott oder im Vertrauen auf dich selbst, auf Menschen und im Irrtum bleiben? Gott möge uns allen die Gnade schenken, dass wir diese Lektion lernen. Es ist die wichtigste Lektion aller Lektionen und wir werden sie und müssen sie vertiefen in der nächsten Stunde. Gott gebe uns aber diesen Wunsch, so wie Christus, zur Vollendung des Glaubens zu kommen und mit ihm zu stehen auf dem Berg Zion. Ich will das. Und dafür ist es mir recht, alles einzusetzen, mit großem Geschrei und Tränen zu stöhnen und zu flehen zu Gott, zu kämpfen bis aufs Blut, bis dass mein Vertrauen gefestigt ist, bis der Gehorsam völlig ist, bis der Charakter Gottes in meinem Herzen der ist, der stehen kann vor dem ganzen Universum und sichtbar sein kann, geschrieben an meiner Stirn. Ich hoffe, das ist auch dein Ziel. Amen.